World Politicast, ein Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik.
Herzlich willkommen zu World Politicast. Die heutige Folge meines Podcasts ist Teil meiner Serie Nuklearwaffen und internationale Ordnung. Im ersten Teil dieser Serie habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum eine Beschäftigung mit Nuklearwaffen und internationaler Ordnung überhaupt relevant ist und wie man internationale Ordnung verstehen kann. Als Antwort auf die Frage nach dem Verständnis von internationaler Ordnung oder politischer Ordnung habe ich festgehalten, dass jede Ordnung grundsätzlich aus zwei Teilen besteht. Zum einen aus einem Impuls, der die Bildung von Ordnung anstößt und aufrechterhält, und zum anderen aus einem Regelwerk, das das Verhalten von Akteuren innerhalb einer Ordnung anleitet und damit auch ein gewisses Maß an Regelmäßigkeit und Vorhersehbarkeit erzeugt. In meiner Serie zu Nuklearwaffen und internationaler Ordnung beschäftige ich mich nun zunächst mit dem Impuls, der staatliche und nichtstaatliche Akteure dazu veranlasst hat, ein Regelwerk im Umgang mit Kernenergie zu entwickeln. Nach der Beschäftigung mit diesem Impuls werde ich mich in einem nächsten großen Schritt mit der Beschaffenheit dieses Regelwerks auseinandersetzen, mir also ansehen, welche internationalen Normen, Verträge es gibt, die den Umgang mit ziviler und militärischer Nukleartechnologie regulieren. Wenn ich mich mit dem Impuls beschäftige, der zur Ausprägung von diesen Regeln im Umgang mit Nuklearenergie geführt hat, so argumentiere ich, dass dieser Impuls aus drei Elementen besteht. Erstens die Erwartung, dass sich die Zahl der Staaten im Besitz von Nuklearwaffen im Laufe der Zeit erhöhen wird. Das zweite Element ist die Erwartung, dass eine höhere Anzahl von Nuklearwaffenstaaten gleichzeitig auch das Risiko erhöht, dass es zu einer Auseinandersetzung mit Nuklearwaffen kommt, also zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, zu einem Einsatz von Nuklearwaffen kommt. Der dritte Teil, das dritte Element des Impulses, das der Ordnungsbildung anleitet, ist die Erwartung, dass ein Einsatz von Nuklearwaffen zu nachhaltigen Schäden führen wird, zu großen Schäden führen wird, die auch nicht auf die Konfliktparteien begrenzt sind. Das heißt, ein Einsatz von Nuklearwaffen wird Schaden erzeugen, nachhaltig Schaden erzeugen, jenseits der Grenzen der Konfliktparteien. Also diese drei Elemente des Impulses der Ordnungsbildung anleitet, also die Erwartung, dass sich die Zahl an Nuklearwaffenstaaten erhöhen wird, dass damit das Risiko eines Nuklearkriegs steigt und dass ein Nuklearkrieg nachhaltigen Schaden erzeugen würde. Diese drei Elemente des ordnungsbildenden Impulses sind etwa auch in der Präambel des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags aus dem Jahr 1968 festgehalten, der ein zentrales Element in diesem Regelwerk der nuklearen Ordnung ist, und auf diesen Vertrag werde ich noch etwas später im Detail eingehen. In der heutigen Einheit beschäftige ich mich zunächst mit dem ersten Teil des Impulses zur Ordnungsbildung, also mit der Erwartung, dass die Zahl der Nuklearwaffenstaaten im Laufe der Zeit zunehmen wird, es also zur sogenannten nuklearen Weiterverbreitung oder horizontalen Proliferation kommen wird. Nun, diese Erwartung, dass sich die Zahl an Nuklearwaffenstaaten sehr schnell erhöhen wird, ist ungefähr so alt wie die Nuklearwaffe selbst. So hat im März 1963 beispielsweise Präsident John F. Kennedy davor gewarnt, dass sich die Zahl der Nuklearwaffenstaaten innerhalb nur eines Jahrzehnts auf bis zu 25 Staaten erhöhen könnte. Jetzt im Jahr 2017 zeigt sich aber, dass diese und ähnliche Prognosen sich im Endeffekt nicht bewahrheitet haben. Vielmehr ergibt sich ein sehr vielschichtiges Bild dieser nuklearen Weiterverbreitung und dieser horizontalen Proliferation. Wie sieht dieses vielschichtige Bild aus? Wir haben zunächst eine Gruppe von 9 Staaten, die sich tatsächlich zu Nuklearwaffenstaaten entwickelt haben. Das sind die Vereinigten Staaten, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Wobei Nordkorea ein spezieller Fall ist, ein Grenzfall eines Nuklearwaffenstaats, dazu werde ich etwas später noch was sagen. Wir haben dann eine zweite Gruppe von 4 Staaten, die bereits im Besitz von Nuklearwaffen waren, die sich aber dazu entschlossen haben, dieses Nuklearwaffenarsenal wieder aufzugeben. Da ist zunächst einmal zu nennen Südafrika. Südafrika hatte ein eigenständiges Nuklearwaffenprogramm, hatte einige wenige, also wirklich nur eine Handvoll Nuklearwaffen entwickelt und hat sich dann später dazu entschlossen, dieses Nuklearwaffenarsenal auch nach dem Ende des Apartheid-Regimes entsprechend abzurüsten. Wir haben dann die drei postsowjetischen Staaten, Belarus, Kasachstan und die Ukraine. Diese drei Staaten hatten nach dem Zerfall der Sowjetunion Nuklearwaffen der UdSSR auf ihrem Territorium, wobei man dazu anmerken muss, dass die Kontrolle über diese Nuklearwaffen nach wie vor bei Moskau gelegen ist. Aber trotzdem waren die Nuklearwaffen auf dem Territorium dieser drei Staaten. Und diese drei Staaten haben sich danach entschlossen, entsprechend diese Nuklearwaffen nicht in dem eigenen Besitz zu belassen, sondern sie entsprechend an die Sowjetunion zurückzugeben bzw. abzurüsten. Dabei möchte ich anmerken, dass es im Zuge der Intervention Russlands in der Ukraine und der Besetzung der Krim durch Russland zu dem Argument oder das Argument ins Treffen geführt wurde, dass die Ukraine mit dem Verzicht, mit dem damaligen Verzicht auf Nuklearwaffen einen Fehler begangen habe. Das Argument war, dass wenn sich die Ukraine diese Waffen behalten hätte, die ukrainische Führung entsprechend eine russische Intervention hätte abschrecken können. Ich halte dieses Argument aber für wenig plausibel und werde das in der übernächsten Einheit, wenn es um das Thema der Nuklearstrategie geht, auch noch entsprechend im Detail argumentieren, warum ich glaube, dass dieses Argument einer ukrainischen Abschreckungsfähigkeit wenig gehaltvoll ist. Nach dieser Gruppe von vier Staaten, die Nuklearwaffen besessen haben und diese zurückgegeben haben, ist eine weitere Gruppe von ungefähr 20 Staaten interessant, die in unterschiedlichem Maße entweder an Nuklearwaffen interessiert waren oder schon erste Schritte unternommen haben oder zum Teil auch mit ihren Nuklearwaffenambitionen gescheitert sind. Es ist eine sehr heterogene Gruppe, also wir finden hier in dieser Gruppe beispielsweise die Schweiz, die auch ein gewisses, zumindest einen Nachdenkprozess über die Notwendigkeit eines Nuklearwaffenbesitzes hatte. Wir finden in dieser Gruppe auch Deutschland. Auch in Deutschland gab es einen Nachdenkprozess zur Frage, ob man sich nicht Nuklearwaffen anschaffen solle, allein oder im Verbund mit Frankreich und Italien. Wir finden auch Schweden in dieser Gruppe. Auch hier gab es entsprechende Bestrebungen oder zumindest Nachdenken über die Notwendigkeit einer eigenständigen Nuklearwaffenoption. Wir finden in dieser Gruppe auch Irak. Irak hatte auch schon entsprechende technologische Schritte zum Teil umgesetzt in Richtung einer Nuklearbewaffnung oder eben auch Libyen. Also Libyen war hier auch oder hat ein sehr starkes Interesse und auch schon war in der Entwicklung der technologischen Infrastruktur schon einige Schritte gegangen in Richtung einer Nuklearwaffe. Also es ist eine Gruppe von circa 20 Staaten, die eben Interesse oder erste Entwicklungsschritte getätigt hatten, aber eben nicht zu vollen Nuklearwaffenstaaten geworden sind, aber zumindest damit geliebäugelt oder experimentiert hatten. Und wir haben dann die weitaus größte Gruppe von allen restlichen Staaten, die unseres Wissens nach kein Interesse an Nuklearwaffen gehabt haben. Wenn man nun versucht, dieses Bild zu erklären, also wenn man sich versucht, mit der Frage auseinanderzusetzen, warum sich Staaten Nuklearwaffen aneignen oder eben nicht, so muss man grundsätzlich zwei Dimensionen unterscheiden, und zwar die Dimension des Wollens und die Dimension des Könnens. Also im Endeffekt ist die nukleare Weiterverbreitung oder horizontale Proliferation eine Kombination aus einem Anreiz und einer Möglichkeit. Also der Frage, warum ein Staat nach Nuklearwaffen strebt und wie er dies tut. Also diese beiden Dimensionen, das Wollen und das Können, ergeben in Summe dieses Bild, das ich gerade vorgestellt habe. Ich möchte mich in der heutigen Folge des Podcasts zunächst einmal auf die Frage des Warum konzentrieren, also die Anreize, die Staaten dazu bewegen, sich Nuklearwaffen anzueignen oder eben nicht. Und ich möchte dann in der nächsten Folge des Podcasts auf die Frage des Wie eingehen, also die Möglichkeitsstruktur eines Staates, die technologischen Anforderungen, die ein Staat erfüllen muss, um sich Nuklearwaffen anzueignen. Die Forschung zur Frage, warum sich Staaten Nuklearwaffen aneignen wollen oder eben nicht, hat im Wesentlichen drei Richtungen eingeschlagen. Eine erste Richtung konzentriert sich zunächst auf die Frage, wie das Umfeld eines Staates auf seine Motivation zur Aneignung von Nuklearwaffen wirkt. Arbeiten, die sich mit der Wirkung dieses staatlichen Umfelds beschäftigen, blicken vor allen Dingen auf die Bedrohungslage, mit der sich ein Staat konfrontiert sieht. Also Nuklearwaffen dienen in dieser Perspektive vor allen Dingen der Abwehr externer Bedrohungen und der längerfristigen Gewährleistung staatlicher Sicherheit. Vor allem dann sind Nuklearwaffen interessant für einen Staat in dieser Perspektive, wenn sich ein Staat nicht auf den Schutz eines mächtigen Allianzpartners verlassen kann oder wenn er sich im Bereich der konventionellen Streitkräfte unterlegen sieht. Also im Endeffekt, in dieser ersten Richtung erscheinen Nuklearwaffen als Garant der staatlichen Existenz angesichts der Abwesenheit starker Allianzpartner und auch einer Schwäche im Bereich der konventionellen Streitkräfte. Nuklearwaffen dienen aber nicht nur der Existenzsicherung, sie sind auch Statusobjekte im internationalen System. Das heißt, sie signalisieren im Endeffekt die Zugehörigkeit zu einem exklusiven Club von Staaten und damit auch technologische Leistungsfähigkeit. Sie sind damit vor allen Dingen für Staaten attraktiv, die nach außen und innen Ebenbürtigkeit und Wettbewerbsfähigkeit mit den Großmächten signalisieren wollen oder auch einen regionalen Führungsanspruch zum Ausdruck bringen wollen. Also in dieser ersten Perspektive noch einmal sind Nuklearwaffen einerseits Objekte, die der Existenzsicherung dienen angesichts externer Bedrohungen und der Abwesenheit von Allianzpartnern, aber sie sind auch Statusobjekte, die die Zugehörigkeit zu einem erlesenen internationalen Club symbolisieren und damit auch einen Statusanspruch eines Staates untermauern können, auch einen regionalen Führungsanspruch eines Staates signalisieren können. Eine zweite Forschungsrichtung verschiebt den Fokus vom Umfeld eines Staates auf das Innere eines Staates. Also Arbeiten in diesem Bereich gehen der Frage nach, welche innerstaatlichen Akteure für oder gegen die Aneignung von Nuklearwaffen eintreten und warum sie das tun. Eine sehr interessante Erklärung wurde hierbei von einer amerikanischen Kollegin namens Ethel Solingen formuliert. Sie argumentiert, dass staatliche Eliten, die ihre Existenz und ihre Herrschaft über die Öffnung eines Staates nach außen beziehen oder absichern, dass solche Eliten längerfristig kein Interesse an Nuklearwaffen haben werden, eben weil sie durch Öffnung nach außen, durch Integration auch mit der Weltwirtschaft im Endeffekt ihre Herrschaft legitimieren. Anders sieht es bei Eliten aus, die durch Abschottung, durch sehr starken Nationalismus, durch Streben nach Eigenständigkeit, nach Autarkie ihre Legitimität beziehen. Solche Eliten, argumentiert Solingen, werden eher geneigt sein, sich Nuklearwaffen anzueignen, weil Nuklearwaffen noch einmal diesen Anspruch an Eigenständigkeit und auch diese internationale Isolation noch einmal unterstreichen. Eine dritte Richtung der Forschung blickt schließlich auf das Individuum, also auf den einzelnen staatlichen Entscheidungsträger. Arbeiten in diesem Bereich stehen sehr stark in der Tradition der politischen Psychologie und versuchen demnach zu verstehen, inwiefern Weltbilder einzelner zentraler Entscheidungsträger prägend auf die Entscheidung eines Staates für oder gegen Nuklearwaffen wirken. Das heißt, Arbeiten in diesem Bereich untersuchen die Ideen, die Annahmen, die Eigen- und Fremdbilder von solchen staatlichen Entscheidungsträgern zu verstehen und nachzuvollziehen, inwiefern solche psychologischen Aspekte Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen Nuklearwaffen haben. Ich möchte die Frage nach der Motivation eines Staates für Nuklearwaffen, also Aneignung von Nuklearwaffen, nun ganz kurz am Beispiel Nordkorea illustrieren. Nordkorea sieht sich weitestgehend isoliert und in seiner Existenz bedroht, vor allen Dingen durch die Präsenz der Vereinigten Staaten auf der koreanischen Halbinsel. Das heißt, Nordkorea sieht sich wirklich in seinem Umfeld mit einer massiven militärischen Übermacht der Vereinigten Staaten konfrontiert. Gleichzeitig hat Korea keine verlässlichen Allianzpartner mehr. Zwar kann es bis zu einem gewissen Grad auf politische und auch wirtschaftliche Unterstützung durch China zählen, aber Nordkorea ist sich bewusst, dass es hier um keine wirklich auch belastbare Allianzpartnerschaft geht. Deswegen fühlt sich Nordkorea auch sehr stark isoliert. Was bei Nordkorea noch hinzukommt, ist, dass die konventionellen Streitkräfte des Landes zwar enorm groß sind, vor allen Dingen, wenn man sich die Mannschaftszahlen ansieht, aber dass diese massiven konventionellen Streitkräfte nur sehr wenig einsatzbereit sind. Experten gehen davon aus, dass die konventionellen Streitkräfte Nordkoreas nach vielen Jahrzehnten der Unterversorgung in einer militärischen Konfrontation mit Südkorea im Verbund mit den Vereinigten Staaten wahrscheinlich nur sehr kurz Bestand hätten. Das heißt, Nordkorea ist auch im konventionellen Bereich verwundbar. Also sieht sich nicht nur mit einer, sagen wir, Übermacht, mit einer externen Übermacht konfrontiert, sondern sieht sich auch im Bereich der konventionellen Streitkräfte als sehr verwundbar. Und daher sind natürlich Nuklearwaffen eine Möglichkeit, um diese Verwundbarkeit auszugleichen, um hier eine externe Intervention auch entsprechend abzuschrecken. Für Nordkorea sind Nuklearwaffen aber auch ein wichtiges Statussymbol. Sie sollen demonstrieren, dass Nordkorea ein Mitglied eines exklusiven Clubs ist, dass Nordkorea als kleines Land in dieser Liga der Großmächte mitspielen kann, dass es aus eigenen Kräften technologische Höchstleistungen erbringen kann. Das ist deswegen wichtig auch, weil die nordkoreanische Staatsideologie, die Juche-Ideologie, einen ganz klaren Fokus auf diese nationale Eigenständigkeit legt. Das heißt, die Ideologie gibt vor, dass Nordkorea in hohem Maße eigenständig sein soll, dass Nordkorea in hohem Maße technologische und politische Höchstleistungen aus eigenen Kräften heraus anstreben soll. Und somit ist die Entwicklung einer Nuklearwaffe im Endeffekt auch eine Bestätigung dafür, oder wird als eine solche verkauft, dass diese nordkoreanische Staatsideologie auch effektiv ist, dass sie wirklich tatsächliche Höchstleistungen hervorbringen kann, dass das Land selbstständig ist in diesem Bereich. Ein weiterer Punkt, der aus Sicht Nordkoreas für Nuklearwaffen spricht, ist, dass Nordkorea im Laufe der Zeit sich durch nukleare Drohgebärden immer wieder Zugeständnisse und wirtschaftliche Unterstützung erpressen konnte. Das heißt, Nuklearwaffen sind für Nordkorea auch ein Hebel, um Zugeständnisse von anderen Akteuren zu erreichen, wie etwa Südkorea oder den Vereinigten Staaten. Wenn man den Blick dann auf das Innere des Staates richtet, so zeigt sich, dass wir es hier mit einem politischen Regime zu tun haben, das sich im Endeffekt sehr stark über Nationalismus und Abschottung definiert. Ich habe das schon erwähnt, die nordkoreanische Staatsideologie argumentiert eben im Kern, dass der nordkoreanische Staat autark sein soll, dass er sich aus eigenen Kräften weiterentwickeln soll. Und auch das Regime und die herrschenden Eliten definieren sich sehr stark über diesen sehr starken Nationalismus, die Abschottung nach außen. Und vor diesem Hintergrund macht auch die Aneignung von Nuklearwaffen Sinn. Nuklearwaffen können die Führung legitimieren, sind ein weiteres Element dieser staatlichen Eigenständigkeit und dieser Abschottung nach außen. Was noch hinzukommt, ist, dass im Endeffekt Nuklearwaffen in Nordkorea auch ein gewisses Maß an Kontinuität in der Führung signalisieren. Das Nuklearwaffenprojekt wurde von Kim Il-sung begonnen, wurde dann von seinem Sohn Kim Jong-il massiv ausgebaut und dessen Sohn wiederum Kim Jong-un ist derzeit jener Führer, der das Nuklearwaffenprogramm zu seiner technologischen Reife führt. Das heißt, man sieht hier auch, dass Nuklearwaffen verwendet werden, um hier auch ein gewisses Maß an Kontinuität in der Führung zu signalisieren. Und damit auch zu signalisieren, dass der neue, junge Führer Kim Jong-un entsprechend auch ein fähiger Kommandant, ein fähiger Herrscher in diesem Land ist. Ich möchte nun die heutige Folge des Podcasts mit einem Punkt beenden, den das Beispiel Nordkorea sehr schön illustriert. Und zwar besteht ein großer Unterschied zwischen der Aneignung eines nuklearen Sprengsatzes und der Aneignung oder Entwicklung einer tatsächlichen Nuklearwaffe. Nordkorea hat beispielsweise mehrmals bewiesen, dass es in der Lage ist, einen nuklearen Sprengsatz herzustellen und diesen unterirdisch zu zünden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Nordkorea in der Lage ist, nukleare Sprengsätze herzustellen, also eine prinzipiell militärisch nutzbare nukleare Kettenreaktion zu erzeugen. Es ist aber trotzdem noch einmal ein großer Unterschied ein relativ weiter Weg von einem nuklearen Sprengsatz zu einer tatsächlichen Nuklearwaffe, also einem nuklearen Sprengsatz, der auch prinzipiell gegen einen gegnerischen Akteur einsetzbar ist. Und hier möchte ich unterstreichen, dass derzeit Nordkorea noch keine einsetzbare Nuklearwaffe zu haben scheint. Nordkorea hat einen nuklearen Sprengsatz, hat aber derzeit noch Schwierigkeiten, diesen nuklearen Sprengsatz auch wirklich mit ballistischen Trägermitteln, also mit Raketen, über weitere Distanzen zu transportieren. Dieser Transport sei es mit Raketen oder auch mit Flugzeugen, geht natürlich mit einigen Herausforderungen einher. Also Flugzeuge sind relativ verwundbar. Raketen auf der anderen Seite haben das Problem, dass wenn sie über längere Distanzen diese Gefechtsköpfe transportieren, dass sie aus der Erdatmosphäre austreten, dann wiederum in die Erdatmosphäre eintreten. Und dieser Wiedereintritt in die Erdatmosphäre geht mit enormen Einwirkungen auf einen nuklearen Gefechtskopf einher. Das heißt, es kommt hier zu Hitze, es kommt hier zur Hitzeentwicklung, es kommt zu sehr starken Erschütterungen durch den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und ein nuklearer Gefechtskopf muss zunächst einmal klein genug sein, um auf eine Rakete hinaufzupassen und dann auch entsprechend technologisch ausgereift, dass er diesen Wiedereintritt übersteht. Und hier scheint Nordkorea nach wie vor noch Defizite zu haben. Es gibt zwar Indizien dafür, dass Nordkorea Schritte unternimmt in diese Richtung einer längerfristigen Nuklearwaffenentwicklung, aber sie sind derzeit noch nicht so weit. Das heißt, man muss eigentlich davon sprechen, dass Nordkorea einen nuklearen Sprengsatz entwickelt hat, aber von einer tatsächlichen nordkoreanischen Nuklearwaffe zu sprechen, ist meiner Ansicht nach noch etwas verfrüht. Aber Nordkorea bemüht sich eben, Schritte in diese Richtung zu setzen. Das führt uns jetzt bereits in den Bereich der Technologie, also zur Frage, wie sich Staaten Nuklearwaffen aneignen. Und diese Frage nach dem wie die Aneignung von Nuklearwaffen funktioniert, möchte ich in der nächsten Folge des Podcasts angehen. Für heute danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.